Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast, mit einer pickepackevollen Folge heute. Wir müssen noch reden über unseren grandiosen 4:1-Sieg gegen KAA Gent, über unsere durchaus ärgerliche Niederlage gegen Union Berlin vom Montagabend, und morgen geht es schon wieder weiter. Unsere Spieler dürften schwere Beine haben vor der Partie gegen den FC Slovan Liberec. Und dann ist das Wochenende auch nicht mehr fern bis zum Sonntagnachmittag, wo wir in Wolfsburg spielen werden. Also eine wichtige Woche, auch wenn der Gegner jetzt nicht den großen Namen hat. Darauf kommen wir aber später zu sprechen. Worauf ich auf jeden Fall nochmal verweisen will, ist unser Interview mit Alexander Stolz, das wir am letzten Samstag veröffentlicht haben. Und Jonas, ich muss sagen, das war doch für uns wirklich eine Art Höhepunkt.
Ja, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass wir beide dieses Interview wirklich so genossen haben und auch die Chance, dass wir auch überhaupt so einen großen Namen wie Alexander Stolz bei uns begrüßen durften, dass das auch eine große Ehre für uns war und dass wir das quasi so als Belohnung für uns, aber auch für unsere Hörer empfunden haben, dass wir das jetzt schon seit vielen Monaten so durchziehen, dass wir so eine große Hörerschaft gefunden haben, die uns gerne hören, was uns auch sehr, sehr ehrt. Da geht wirklich ein Dank raus an jeden Einzelnen. Haben wir so vor vielen Monaten, als wir damit angefangen haben, mit diesem Podcast-Projekt, auch so nicht erwartet, dass die Nachfrage dann doch so groß ist. Und deswegen freut uns das natürlich ungemein, dass wir dann eben letzte Woche euch auch dieses Geschenk geben konnten und meiner Meinung nach eine unfassbar interessante Folge mit Alexander Stolz, der wirklich sehr gesprächig war und wirklich sehr viel aus seinem Leben uns mitgeteilt hat, eben uns preisgeben konnte. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir euch das eben quasi schenken konnten.
Ja, genau. Und weil wir, glaube ich, auch, das sage ich auch ganz offen, stolz auf das Ergebnis sind, wozu mit Sicherheit so 70% Alex Stolz beigetragen hat, würde es uns auch freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch auch gefallen hat. Oder sie eben noch anhört, falls ihr dachtet, Spezialfolge, was soll das denn jetzt sein? Es ist, glaube ich, wirklich eine Folge, die viele verschiedene Fußballfans interessieren kann, nicht unbedingt muss, aber was gerade das Spannende war, und dafür bin ich persönlich Alex Stolz auch sehr dankbar, dass er uns wirklich Einblicke gegeben hat, die er uns nicht hätte geben müssen, die man nirgends ergoogeln könnte, sehr wenig Plattitüden oder Floskeln und auch, ja, man würde neudeutsch sagen, auch Real Talk über seine Zeit beim KSC zum Beispiel, dass ihm offen gesagt wurde, dass er eigentlich als spielender Torwart da eingeplant ist und dann gar nicht zum Einsatz kam. Das sind wirklich auch mal Infos, die man sich wünscht, oder ja, auch generell einfach ein sehr interessanter Lebensweg bisher.
Ja, genau, David, ich bin auch wirklich absolut felsenfest davon überzeugt, dass man die Folge auch super gut als Nicht-TSG-Fan hören kann, weil das einfach einen sehr interessanten Einblick in das Leben von einem einfach sehr interessanten Menschen gibt, beziehungsweise in das Leben eines Profisportlers mit Höhen und Tiefen. Und deswegen habe ich großen Spaß dabei gehabt, das auch bestimmt schon, ich habe es mir auch schon, muss zugeben, und du bestimmt auch, habe es mir auch schon 3-4 Mal beim Schneiden und danach noch wieder angehört, weil es mich einfach auch wirklich selbst gefreut hat, dass wir diese Chance hatten, dieses Interview zu führen. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass das für jeden Fußballfan wirklich ein Leckerbissen ist, dass man da auf jeden Fall mal reinhören sollte. Ja. Aber genug davon, dann würde ich jetzt sagen, du hast es angesprochen, wir haben ja momentan als TSG-Fans eigentlich nur wichtige Wochen, weil nämlich gefühlt alle 2-3 Tage die TSG spielt. Man fühlt sich ja wie in England. und genau, dann fangen wir auch gleich an, wie du es gesagt hast, letzte Woche Donnerstag, Heimsieg gegen KAA Gent. Wir haben quasi den perfekten europäischen Start in die Europa League perfekt gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, wir sind zusammen, ich glaube, mit AC Mailand und Benfica Lissabon zusammen die beste Mannschaft in der Europa League bis jetzt. Mit einem Torverhältnis von +5 und +6 Punkten.
Ja, das ist top. Und ich glaube, auch mit dieser Europa League-Saison bisher kann man wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Also sowohl was das Auftreten betrifft, als auch was die nackten Zahlen, also die Ergebnisse betrifft. Klar, nicht die ganz großen Gegner, aber das hatten wir ja schon mal, wenn du dich erinnerst, mit einem Kader, der mit Sicherheit nicht schlechter war, wo wir uns dann, sagen wir mal so, sehr mittelprächtig geschlagen haben und ich dann wirklich weiß ich noch, sehr traurig damals noch vor Sport 1 saß mit meinem Radler und es fast nicht fassen konnte. Aber da hat uns vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Und was man oft gehört hat, was ich hier auch geschrieben habe, und das finde ich wirklich, das war wirklich ein erwachsenes Auftreten. Und damit meine ich jetzt die Europa-League-Saison bisher generell, nicht nur dieses Spiel gegen Gent.
Ja, wir haben tatsächlich diesmal auch bei den nackten Zahlen wirklich grandios überzeugt gegen Gent. Wir haben nämlich 33 Torschüsse abgefeuert.
Das ist, Gent, ne, zum Beispiel, kurz zur Einordnung, das ist unfassbar viel. Das ist unfassbar viel. In der Bundesliga ist sowas eigentlich nur denkbar, wenn Bayern gegen, was weiß ich, gegen einen Abstiegskandidaten spielt.
Ja. Und deswegen, also da haben wir wirklich überzeugt, 33-8 Torschüsse. Die absoluten Schlüsselspieler, die The Zone auch während der Moderation quasi erwähnt haben, habe ich auch so gesehen, waren tatsächlich Florian Grillitsch und Sebastian Rudi, die nämlich selber auch 3-4 Schüsse jeweils hatten und einfach im Mittelfeld grandiose Pässe gespielt haben, zweikampfstark waren. Also die beiden sind wirklich gegen Gent über sich hinausgewachsen.
Ja, absolut. Insgesamt auch, wie gesagt, ein gutes Spiel, wirklich gutes Spiel. Was man sicherlich gar nicht verschweigen sollte bei dem Spiel, ist der Beginn, bei dem, glaube ich, ja, man so ein bisschen das Gesicht in den Händen vergraben hat, eben bei diesem Elfmeter. Da hätte das Spiel sich ganz anders entwickeln können. Ich muss auch sagen, den Elfmeter kann man durchaus geben. Keine Kritik daran, ist jetzt nicht kein hartes Foul, aber ist ein Foul im Strafraum, weil Posch den Ball knapp nicht erwischt. Und ja, vielen Dank an Olli Baumann, der sonst ja gar nicht als Elfmeterkiller bekannt war.
Ja, die letzten Jahre, muss man eigentlich sagen, war er überhaupt nicht als Elfmeterkiller.
Generell bei uns bei der TSG.
Ja, und auf einmal, wie viel hat er jetzt gehalten? Irgendwie 3 von den letzten 4
oder genau, so? Genau, er hat 3 von den letzten 4 Elfmetern gehalten und davor gefühlt 50 gar nicht. Leichte Hyperbel, ne?
Ja, ja. Aber, ja gut, gegen Max Kruse, jetzt am Montag hat er den natürlich dann auch nicht gehalten, aber trotzdem eine sehr gute Quote von Olli Baumann.
Jetzt springst du in die Zukunft, das ist ja unfair. Das konnte er.
Ja. Von daher stand da noch nicht wissen.
Ganz genau.
Aber da reden wir später drüber. Und ich bin auch davon überzeugt, obwohl das von den Zahlen und vom Ergebnis jetzt sehr deutlich war, war der Elfmeter, dass wir den gehalten haben, also dass Olli den gehalten hat, war sehr, sehr wichtig für den Spielverlauf. Ja,
das meine ich, genau.
Und dann natürlich, Gent ist natürlich nach so einem Elfmeter selbst verschossen, ein bisschen am Boden. Und dann kriegen wir natürlich einen Elfmeter. Auch ein klarer Elfmeter, meiner Meinung nach.
Klares Handspiel.
Genau, einmal klares Handspiel bei Posch, eben auch ein klares Foul. War eine gute Bewegung vom belgischen Spieler.
Ja, Remco, glaube ich, ja.
Ja, und deswegen, Belfodil ist ein Spieler, meiner Meinung nach, da habe ich keine Bedenken gehabt, als er sich den Ball genommen hat, wenn Kramaric fehlt. Hätte natürlich genauso gut auch sich einen Dabur schnappen können oder so. Aber wir kennen ja alle Ishak, der ist einfach ein Spieler, der ist von sich überzeugt und auch meistens zu Recht. Und das ist ein Spieler, der will vorangehen, der will spielen, der will Tore schießen, der traut sich ins 1-gegen-1 und deswegen gab es da gar keine Diskussion für ihn, wenn André nicht da ist, dass er den reinmachen wird. Souverän geschossen, nicht gehalten, obwohl der Torwart in der richtigen Ecke war. Wunderbar reingestartet. Und dann ging quasi das Schützenfest vonstatten, in dem dann Grillitsch gleich nachgelegt hat. Auch ein super, super Spielzug. Wie ich glaube, Ilas Bebu, der den Ball da zurücklegt auf Flo Grillitsch. Und Flo Grillitsch den wirklich mit der Innenseite Toni Kroos-like verwandelt. Und dann war das schon erstmal ein klasse Puffer, dann mit 2-0 erstmal weiterzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, ja, wie soll ich sagen, mir hat die Einstellung sehr gut gefallen. Generell im Spiel, was auch symptomatisch dafür war, auch nur zu loben. Vielleicht ist es dir aufgefallen, wie Olli Baumann sich bei dem 1-4 dann noch aufgeregt hat am Ende.
Es war tatsächlich das 1-3. Dabur hat ja das
Tor. Du hast recht, sorry.
Ja, aber ich habe mich auch tatsächlich unfassbar aufgeregt, obwohl ich wusste, dass die 3 Punkte uns nicht mehr zu nehmen sind, weil wir einfach so selten zu Null spielen in letzter Zeit. Obwohl ich trotzdem irgendwie unsere Defensive immer als relativ stabil empfinde, schaffen wir es einfach nie zu Null zu bleiben. Und das hat mich dann in dem Moment schon extrem geärgert.
War halt auch schläfrig, muss ich zugeben, die Situation, ne? Also da ist Baumanns Reaktion verständlich, was halt nur besonders krass oder eindrucksvoll war eben sein lautes "So eine Scheiße", das er gerufen hat, das man eben auch nur so deutlich gehört hat, weil keine Menschenseele im Stadion war, ne?
Ja, das ist natürlich immer, immer ganz lustig, wenn eben jetzt bei Corona keine Fans da im Stadion sind, dass man die Spieler da ein bisschen rumschreien hört. Da hat man das schon ganz deutlich gehört, dass Olli das gesagt hat, was du gerade erwähnt hast.
Ja, und auch... Aber
dann,
bitte?
Ja, du bitte, sag. Ja,
und auch spielt natürlich für den Spielverlauf gar keine Rolle mehr, aber erst hat die TSG ja so ein bisschen dann Durchschlagskraft vermissen lassen und Anspannung, aber dann nochmal das 4-1 durch Dabur. Und was sich da auch mehr und mehr zeigt, ich lobe ja Munas Dabur eigentlich nur, einfach auch wegen seiner spielerischen Klasse, und so langsam ist auch seine Torbilanz so wie quasi sein Spielniveau, wenn du weißt, wie ich meine. Also der trifft so langsam wirklich regelmäßig. Und jetzt springen wir zwar in die Zukunft, sowohl jetzt gegen Gent als auch dann gegen Union Berlin wirklich Tore, die nur entstehen konnten, weil Dabur wirklich mit dem Ball sehr gut ist. Das sind Tore, die kann ein durchschnittlicher Neuner so nicht schießen, wenn du weißt, wie ich meine. Ein durchschnittlicher 1,90 großer Neuner, wie man ihn früher kannte.
Ja, das ja, muss ich dir recht geben, gerade beim 4-1 oder auch bei dem einen Tor gegen Union Berlin. Da kann man sich tatsächlich irgendwie in Klaus oder auch früher in Joel Linton mit so einer Bewegung eher schwer vorstellen. Oder auch zum Beispiel in Sandro Wagner. Wir hatten nee, ja in unserer kürzeren Vergangenheit dann doch auch ab und zu mal wuchtige Stoßstürmer, was natürlich auch funktionieren konnte.
Adam natürlich.
Genau, da konnte man sich natürlich auch nicht vorstellen.
Nicht unbedingt. Aber was ich damit sagen will, Munas Dabur, 8 Spiele, 4 Tore. Also das ist doch wirklich sehr, sehr solide, gerade auch da Kramaric relativ viel getroffen hat.
Ja, ja. Und was wir jetzt natürlich nicht übergehen sollten, auch wenn es natürlich dann nicht mehr so wichtig ist fürs Ergebnis, aber einfach noch, um es kurz zu erwähnen, das 3:0, natürlich ein wunderschönes Traumtor von Gacinovic, sei einfach erwähnt, weil wir ja davor manchmal ein bisschen darauf rumgehackt haben, dass Gacinovic eigentlich alles mitbringt, außer Torgefahr. Und deswegen freut mich auch für ihn, dass absolut er da noch so ein schönes
traumhaft Tor geschafft hat. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass das nicht nur an den Haaren herbeigezogen ist, sondern eben seine Torstatistik wirklich für seinen Offensivdrang einfach nicht gut ist. Umso besser, dass er dann bei der TSG doch relativ früh trifft, sozusagen, und nicht so der Druck entsteht, ich muss jetzt endlich.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall daran gewöhnen müssen, dass Gacinovic einfach nicht der Goalgetter ist. Das war er nie, das wird er nie sein.
Genau.
Aber dass natürlich relativ früh der TSG-Bann gebrochen ist. So hast du es wahrscheinlich gemeint. Das war relativ wichtig, dass man nicht irgendwann in 2 Jahren da sitzt und sagt, ey, der hat immer noch kein einziges Tor geschossen, obwohl der relativ offensiv spielt. Das wäre natürlich bitter.
Klar, deswegen. Aber genau.
Er ist auch einfach oftmals ein Chancentod. Das soll gar nicht seine Qualität schmälern, weil er trotzdem ein sehr guter Spieler ist und auch ein wichtiger Spieler ist. Aber zum Tore schießen hat man ihn nicht verpflichtet. So viel ist sicher.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also ich glaube, für das Spiel gegen Gent sind wir voll des Lobes und wurden dann, wir haben ja momentan so ein bisschen 2 Gesichter, wieder so ein bisschen, sagen wir mal, vom Thron gerissen durch das 1:3 gegen Union Berlin. Durch das 1:3 gegen Union Berlin.
Genau, also echt schwieriges Spiel in der Analyse. Es ist ja erst wirklich sehr, sehr lange einfach gar nichts passiert. Bis auf die Auswechslung von Stefan Posch, der dann böse umgeknickt ist bei seinem Foul gegen Max Kruse.
Da dachte, ich dachte erst, dass es ein Bänderriss und der fehlt jetzt 1-2 Monate, ja.
Ja, aber scheinbar, Sebastian Hoeneß hat ja gerade in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Liberec erwähnt, dass es was am Knöchel ist, gell?
Genau, und er mit etwa 2 Wochen, in 2 Wochen dürfte er wieder fit sein, das ist noch im Rahmen, also es hätte deutlich schlimmer laufen können, sagen wir mal.
Ja, und zusätzlich sei noch erwähnt, mal vorgreifend, dass auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass auch Dennis Geiger ausfallen wird erstmal.
Genau, aber mit auch einem Handbruch, ja.
Genau, also die 2 Spieler kommen eben zu unserem Lazarett dazu, aber eben, wie bereits schon letztes Mal erwähnt, Kramaric, Kaderabek und Adams Nuhu wieder im Trainingsbetrieb, werden aber morgen gegen Liberec auch noch nicht im Kader stehen.
Ganz genau. Darüber reden wir gleich noch kurz, aber kurz noch zum Spiel gegen Union Berlin. Ich tue mich auch sehr schwer mit einer Analyse, ich habe das Spiel natürlich komplett gesehen, Hab mir jetzt aber nochmal die Zusammenfassung von The Zone angeguckt und ja, es hat sich eben nicht bestätigt, was man so ein bisschen auch auf Social Media liest, dass das eben einfach ein schwaches Spiel war. Ich sage es, ich will überhaupt nicht schönreden, ne? Weil ich bin wirklich enttäuscht davon und sage auch ganz offen, mit diesem Hoffenheimer Kader, klar, wir haben ein gewisses Lazarett, müssen das eigentlich 3 Punkte sein und eine Niederlage darf eigentlich nicht passieren. Gleichzeitig muss man auch sagen, was wir für Chancen hatten, bevor das erste Tor fällt. Ich erinnere an die Doppelchance von Dabur bei 0-0 zum Beispiel. Noch eine Chance von Belfodil, als es auch noch 0-0 steht. Und es ist ja nicht so, dass wir später nicht auch noch Chancen bekommen. Klar, das Spiel kippt dann irgendwann. Aber
und dann noch der Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Dabur nochmal mit der Riesenchance. Also das hat er gar nicht schlecht gemacht, war einfach auch eine gute Parade. Aber im Prinzip 3 Top-Chancen, von denen eigentlich auf jeden Fall eine drin sein muss. Stattdessen steht es 0-0. Weißt du, ich meine?
Ja, und bis dato, bis zur Halbzeit so in etwa oder sogar bis zur 55., 60. Minute, hat Union Berlin eben das Spiel gespielt, wofür sie eben bekannt sind. Relativ tief stehen, mit körperlich krassen Spielern im Zweikampf, wie zum Beispiel Andrich, Knoche und Friedrich, die auch wehtun können. Relativ defensiv natürlich und eher darauf aus, das Spiel zu zerstören, anstatt wirklich mitspielen zu wollen. Das ist natürlich das Spiel von Union. Was natürlich, springen wir einfach mal zur Szene des Spiels. 58. Minute, was natürlich das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat. David, dein Plädoyer zu der roten Karte von Sko.
Ja, wir haben ja währenddessen über WhatsApp geschrieben und ich habe dir direkt geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, was deine Position war, aber ich habe, da gebe ich auch ganz offen zu, sofort gesagt, dass das natürlich ein Elfmeter ist, aber keine rote Karte. Bevor ich jetzt selber nochmal was dazu sage, aus der Rückschau möchte ich nochmal kurz sagen, was Florian Grillitsch zu dieser Aktion gesagt hat. O-Ton Florian Grillitsch, wenn das eine rote Karte ist, dann gibt es ja nur noch rote Karten. Es war ein gutes Montagsspiel, es waren auf beiden Seiten Chancen da und es ging hin und her. Ich glaube, der Einzige, der kein Bundesliga-Niveau hatte, war der Schiedsrichter, ganz klar. Egal ob fachlich, in der Kommunikation, das war bodenlos. Das sind krasse Worte, ehrlich gesagt. Ja. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Jetzt erstmal nochmal kurz meine Analyse. Also, meine feste Meinung war, vorgestern, 58. Minute, natürlich ein Elfmeter, aber keine rote Karte. Meine Argumentation, naja, Sessegnon ist theoretisch in Reichweite, kein letzter Mann sozusagen. Und das stimmt auch, wenn man sich das Video anguckt. Problem ist, was hinzukommt. Und diese Regel kannte ich nicht in diesem Umfang. Es ist keine ballorientierte Aktion von Sko. Und das ist quasi eine Art Sonderregel. Die Frage ist, ob man da nicht ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte walten lassen können, weil das wirklich kein starker Schubser ist. Ich weiß nicht mal, ob man da fallen muss, ne? Also versteht mich nicht falsch, es ist ein Foul. Und es ist auch ein Elfmeter eigentlich. Aber dennoch bleibt meine Vermutung, dass man hätte stehen bleiben können, was zumindest dafür spricht, dass es kein so starkes Foul war. Aber wie gesagt, meine Informationslage jetzt ist, das Problem bei der Aktion von Sko war, dass die Aktion nicht Richtung Ball ging. Es geht offenbar auch um die Intention des Tacklings.
Ja, witzig, dass du das gerade noch erwähnt hast. Ich wollte dich eigentlich gerade ausreden lassen, wollte dann auch eben das Wort Fingerspitzengefühl mit ins Boot werfen. Was der Schiedsrichter aber offenbar nicht hatte, auch schon das ganze Spiel nicht, sonst wäre er eben, hätte er eben Flo Grillitsch nicht diese Worte gewählt. Aber du, ich gebe dir recht, es war auf jeden Fall ein Foul, weil man einfach sagen muss, der Stürmer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Poyanpalo, glaube ich.
Nee, war nicht Poyanpalo. Der wurde erst später eingewechselt. Könnt ihr jetzt hier kurz auf Aufstellung klicken.
Dann nicht so, eigentlich auch nicht so wichtig, ja.
Spielt eigentlich auch nicht die Rolle, nee, aber ich könnte... Nee. Es war Griesbeck, nur kurz der Vollständigkeit halber.
Ja.
Griesbeck holt aus zum Schuss und dann ist da eben die Hand von Sko, die ihn leicht schubst, wenn auch nur eine Millisekunde und dann sofort weggeht und anzeigt, er macht nichts mehr. Aber da hat die Hand eben nichts verloren. Und deswegen muss man sagen, gerade wenn man den Videobeweis hat und man sieht die Bilder, wie dann eben der Schubser kommt und er fällt, obwohl er gerade zum Schuss ausholt, bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig, außer Elfmeter zu geben. War in dem Fall einfach dumm von Sko. Er hätte wissen müssen, okay, er kann den Schuss eigentlich nicht mehr verhindern, es sei denn, er foult. Deswegen, wenn er sich's nochmal anguckt, wird er sich darüber ärgern, dass er den Arm nicht einfach weggelassen hat und eben das Gegentor beziehungsweise auf Olli vertraut hätte.
Oder jetzt ist natürlich auf die mangelnden, Kompetenzen von Griesbeck. Denn welche Position ist Griesbeck? Ich stehe da ganz offen dazu, ich habe keine Ahnung.
Ja, der ist Achter.
Der ist sogar Sechser, sagt Transfermarkt.de. Also er hat was, okay. Ich glaube, er hat Achter gespielt, aber es ist ein defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, aber lass mich gerade noch kurz zu Ende sagen und dann habe ich tatsächlich auch so viel Social Media mir angeguckt und es gab wirklich so viele verschiedene Meinungen, auch von teilweise Unionern, die gesagt haben, danke, die rote Karte nehmen wir gerne, aber war keine. Dann gab's Hoffenheimer, die gesagt haben, ey Leute, haltet mal den Ball flach, das ist eine ganz klare rote Karte. Und ich bin irgendwie so dazwischen. Ich denke mir dieses Mal so, schwierig, willst du wirklich als Schiedsrichter wegen so einem kleinen Foul wirklich noch eine rote Karte geben und das Spiel so kaputt machen? Dann kommt natürlich deine Argumentation, dass es einfach nicht ballorientiert war und dass er quasi nur die Torchance nehmen wollte. Und dann bin ich am Schluss zu der Entscheidung gekommen, weil ich ja auch immer sage, dass ich versuche, objektiv zu bleiben und deswegen will ich das jetzt in dem Moment auch. Wäre die Situation andersrum gewesen und der Buhr wäre zum Beispiel geschubst worden von Knoche oder von Friedrich, wäre ich komplett ausgerastet, wenn es keine Rot gewesen wäre. Und deswegen muss ich so fair sein und muss sagen, die Regel ist so, also ist es auch eine rote Karte. Er ist ein Spiel gesperrt. Das spricht natürlich auch dafür, dass auch der DFB sieht, ja gut, ist eine rote Karte, kann man als Schiedsrichter so geben, aber es war jetzt eigentlich ein kleines Mini-Foul, also geben wir mal ein Spiel, obwohl es eine Notbremse war sozusagen.
Darf man aber auch, also das ist ja, schon völlig in Ordnung.
Das ist ein ganz normales DFB-Urteil, aber spricht natürlich dafür, dass auch der DFB sagt, okay, schwierige Situation, wir geben dem Schiedsrichter aber natürlich recht, weil er quasi auf Grundlage von der Regel gehandelt hat. Und deswegen möchte ich in dem Moment auch so fair sein und muss quasi sagen, rote Karte geht meiner Meinung nach in Ordnung.
Ja, also ich sag's ganz ehrlich, ich bin nicht so der große Regelexperte, ich habe einfach schon sehr viel Fußball in meinem Leben gesehen. Und hätte nicht erwartet, wenn es andersrum gewesen wäre, dass es eine rote Karte ist, ehrlich gesagt. Weil meine Argumentation wäre gewesen, eben als Fußballfan, nicht als Fußballanalyst, weil ich es eben tatsächlich nicht weiß, dass eben, und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Fakt, dass Sessegnon dabei ist. Und dass eben sozusagen beide letzte Männer sind sozusagen, oder ich sehe gerade sogar, dass der Senior noch einen halben Schritt weiter war, weißt du, ich meine, beide hätten jetzt nicht richtig eingreifen können, aber beide waren so halbwegs in Zweikampfnähe, aber tatsächlich hat Nico, einer aus der Hoffenheim-Community auf Twitter sozusagen, bei Colinas Erben angefragt, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben so einen Podcast, das ist so ein, ja, sind verschiedene Schiedsrichter, auch Schiedsrichterausbilder, die eben sich zu Schiedsrichterentscheidungen äußern, so ein bisschen wie Markus Merk bei Sky, nur eben die auf Twitter hauptsächlich und im Podcast. Und es ist eben tatsächlich die Regel, nicht ballorientiertes Vorgehen, stoßen, halten, ziehen im Strafraum ist rot bei Notbremsen.
Ja, ich habe dieses Argument mit Sessegnon natürlich auch ganz, ganz oft gelesen, dass er rein theoretisch mit einer unfassbaren Fluggrätsche den Ball hätte verhindern können. Das Argument fühle ich aber tatsächlich nicht so, weil er tatsächlich ja eben schon ausholt und ich irgendwie keinen Weg sehe, wie Sessegnon da irgendwie noch den Ball, wenn er auf Richtung Tor geht, verhindern hätte sollen. Und deswegen, weil Sko auch einfach mit dem Schubser ganz bewusst quasi eben in Kauf genommen hat, dass eben die klare Chance verhindert wird. Aber natürlich hätte man als Schiedsrichter, deswegen auch wieder zum Thema Fingerspitzengefühl, als Schiedsrichter hätte man Sessegnon dafür nutzen können, wenn man sagt, okay, ich gebe Elfmeter, weil es ein Foul war, aber ich möchte keine Rot geben, um das Spiel nicht komplett zu verhunzen, hätte man Sessegnon quasi als Grundlage dafür nehmen können, gerechtfertigen zu können, dass man eben nur gelb gibt. Und da glaube ich, wäre auch auf Dauer eigentlich fast jeder mit d'accord gewesen.
Ich glaube nicht, dass sich viele aufgeregt hätten, tatsächlich. Ja, wir haben diese Regel, aber wie gesagt, das mit dem letzten Mann ist schon eine Art Argument, was mich tatsächlich ein bisschen aufregt. Umso häufiger ich sehe, umso mehr zweifle ich daran, dass das ein zwingendes Tor gewesen wäre, wenn du weißt, wie ich meine.
Das ist das Problem, aber das kann man natürlich Griesbeck nicht unterstellen. Da kann man einfach nur sagen, Sko, Mist, lass deine Finger weg und lass Griesbeck
richtig mal
übers Tor schießen.
Richtig, aber das Ding ist halt, also ich glaube, das kann jeder verstehen, der Fußball spielt. Griesbeck sieht, dass der Senior neben ihm steht und weiß mit Sicherheit auch, dass Sko direkt hinter ihm ist und quasi in der Zange den Abschluss zu machen, als Sechser, der nicht besonders torgefährlich ist, auch nicht aus dem besten Winkel und eben so aus einem halben Vollsprint, also das ist definitiv keine hundertprozentige Torchance. Wenn da jetzt Max Kruse steht, ist es was anderes, meiner Meinung nach, ne?
Obwohl Max Kruse ihn ja dann natürlich auf dem Rechten gehabt hätte.
Ja, aber ja, gut.
Ich bin auch tatsächlich zu 1000% davon überzeugt, dass Griesbeck nicht hätte fallen müssen. Und wenn ich mir jetzt irgendwie, was weiß ich, in Lewandowski, in Luis Suarez in dieser Situation, in Cristiano Ronaldo in dieser Situation... die sind so torgeil, die ziehen trotzdem ab. Gerade irgendwie so ein Luis Suarez sehe ich in der Szene irgendwie nicht so fallen. Weißt du, was ich meine? Und es ist aber einfach die Mentalität quasi von dem Sechser, der nicht so oft vorm Tor steht, dass er eben das Geschenk annimmt.
Was auch wenn okay er natürlich, ist, völlig okay ist.
Ja, absolut okay. Er rechnet selbst damit, dass die Chance nicht so hoch ist, dass er ihn vielleicht macht, nimmt das Geschenk an und will den Elfmeter mitnehmen, gerade weil sie mit Max Kruse auch eigentlich den sichersten Elfmeterschützen neben Lewandowski in der gesamten Bundesliga haben. Vielleicht noch mit Kramaric. Und ich glaube auch nicht, dass Griesbeck in dem Moment so gedankenschnell ist und denkt, dass das Rot geben könnte. Der denkt einfach nur in dem Moment an den Elfmeter.
Der denkt sich, ich werde geschubst, es muss Elfmeter geben. So, ja, genau.
Genau. Ja. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt das weitgehend beleuchtet, diese Situation. War auch wichtig, dass wir ein bisschen länger darüber reden, weil es halt eben der Schlüsselmoment dieser Partie war und einfach extrem wichtig und das auch wahrscheinlich sehr, sehr viele TSG-Fans, die gerade zuhören, sehr beschäftigt
hat. Ja, genau. Also ich würde, wie gesagt, abschließend nicht sagen, es war keine Fehlentscheidung in dem Sinne, wo ich aber auch dabei wäre, das hast du ja eben angedeutet, Jonas, der Schiedsrichter hatte generell in diesem Spiel kein Fingerspitzengefühl. Es war keine Fehlentscheidung in dem Sinne, wo ich aber auch dabei wäre, das hast du ja eben angedeutet, Jonas, der Schiedsrichter hatte generell in diesem Spiel kein Fingerspitzengefühl. Also, mich würde jetzt wundern, wenn der Kicker ihm eine 3 gegeben hätte. Das war wirklich... Die anderen Entscheidungen, die waren jetzt nicht wirklich spielentscheidend, aber es war absolut keine klare Linie erkennbar. Und das sage ich wirklich jetzt gerade bezogen aufs Fouls, die eben nicht spielentscheidend waren, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja.
Und ich bin wirklich der Meinung... Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe es ja gerade vorgetragen, wie die richtige Regel ist. Der Schiedsrichter ist auf der sicheren Seite, aber ich bin mir sicher, dass diesen Elfmeter nicht 80% geben. Ich glaube schon, dass über die Hälfte den gibt, die kennen ja auch die Regeln, aber natürlich sieht jeder Schiedsrichter, dass das ein Minischubser ist. Ich weiß, das macht im Prinzip keinen Unterschied, aber was man auch nochmal sagen muss vielleicht, und das ist ja so ein bisschen das Perverse an der Sache, wenn er stehen bleibt und quasi nur ins Taumeln gerät, wenn du weißt, wie ich meine, gibt es keinen Elfmeter. Ne?
Ja.
Oder anderes Beispiel, das haben wir ja auch schon öfter mal gesehen. Es gibt so eine Art von, es wird einem von hinten in die Hacken gelaufen und man kommt aus dem Tritt, sozusagen. Ja. Und fällt aber nicht richtig hin, sondern kommt einfach nur aus dem Tritt, gibt keinen Elfmeter, obwohl es eigentlich einer wäre, weil es ein Foul ist, wenn du weißt, wie ich meine. So der, wie man bei uns da gesagt hätte, Gehfehler. Egal, ob jetzt absichtlich oder nicht.
Ja.
Und das zeigt so ein bisschen die Problematik an diesem Foul, aber wie gesagt, in dem Falle jetzt kein Patzer des Schiedsrichters. Gucken wir doch mal, Robert Hartmann 3,5. Was sagt der Kicker? Nicht nur in der zu harten Strafstoßentscheidung mit zu kleinlichen Entscheidungen. Ja, genauso würde ich es auch sagen, 3,5 finde ich ein bisschen mild, aber gut, lieber ein bisschen zu mild als zu hart. Aber zu kleinlich trifft es eigentlich, ja.
Da sind wir halt wieder bei meinem Lieblingsthema beim VAR, bei dem Thema Willkür. Und dass Schiedsrichterentscheidungen oftmals willkürlich sind, stört ja niemand. Das ist menschlich. Aber wenn man versucht, mit einem Videobeweis die Willkür auszuschließen oder zu vermeiden und dann klappt es trotzdem nicht und wir befinden uns immer noch bei Willkür, dadurch, dass das eben auch 70% der Schiedsrichter anders entscheiden, dann regt es eben noch viel mehr auf als sonst. Also hast du gestern zum Beispiel das Spiel Bayern gegen Salzburg gesehen?
Nee.
Da gab es ja ganz, ganz viele Elfmeter und einmal gab es auch für mich ein Foul an Gnabry im Strafraum, der im vollen Tempo unterwegs ist, und in der Zeitlupe erkennt man, dass der wirklich im vollen Tempo minimal am Fuß unten getroffen wird und deswegen fällt. Meiner Meinung nach ein Elfmeter. Und es gibt sogar Gelb für Gnabry. Was natürlich auf gar keinen Fall sein kann, wenn eine Mini-Berührung da ist. Weißt du?
Ja.
Aber das ist halt auch wieder sowas. Keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es da stand. Vielleicht stand es da schon 4-2 für Bayern und die Schiedsrichter haben sich gedacht, ach komm, den 15. Elfmeter kann ich jetzt auch wieder nicht pfeifen, weil es gab ja schon mehrere Elfmeter. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt Willkür. Und das ist der Punkt, der mir so dermaßen auf die Klöten geht.
Aber so ist es halt, ne? Also es gibt Kriterien, es gibt Regeln, aber ich glaube, das gibt es in vielen Bereichen. Es ist eben einfach nicht so eindeutig, auch mit Videoassistent nicht. Und ich glaube auch ganz ehrlich, in diesem Falle hätte uns der Videoassistent nicht wirklich was geholfen, weil eine klare Fehlentscheidung ist es nicht.
Ja.
Deswegen schwierig, schwierig. Es wäre ja andersrum nur möglich gewesen, wenn er einen Kontakt übersehen hätte.
Ja, gut. Aber lassen wir mal das Thema beiseite. Das Spiel ging ja dann auch noch weiter. Das war ja erst die 58. Minute. Max Kruse hat den Elfmeter dann verwandelt, ganz sicher. Dann hat, was gab's noch? Lute hat zum Beispiel in der 63. Minute dann schon wegen Zeitspiel Gelb bekommen.
Ging mir richtig, muss ich ganz kurz sagen. Das habe ich ja sogar getwittert, glaube ich. Also das allerletzte, ne? Du
in der 63.
Du führst 1-0. Nee, doch, du führst 1-0, hast einen Mann mehr auf dem Platz. Und ganz passend war davor noch, wie der Sportdirektor von Berlin, Oliver Runert, nochmal meinte, was für einen spielerischen Schritt Union Berlin gemacht hätte. Und dann macht man da, also gar kein Verständnis dafür. Und liegt natürlich auch ein bisschen daran, verstehe ich, ohne jetzt unsere TSG glorifizieren zu können, aber zu wollen, wirklich Oberwasser danach hatte Union nicht.
Ja,
also
ja.
Nicht dieser eine Mann war nicht in dem Maße erkennbar, zumindest nicht auf keinen Fall 35 Minuten lang.
Weil dann ist nämlich, wie du gerade schon angedeutet hast, was super Interessantes passiert nach der roten Karte. Wir sind überhaupt nicht zusammengebrochen und das war das, was wir aus dem Spiel positiv herausnehmen können, was Sebastian Hoeneß auch positiv herausnehmen wird. Wir haben nach dem Gegentor dann 20, 25 Minuten bis zu dem Tor von Dabur die so dermaßen hinten reingedrückt. Ein Freund von mir, der nicht Hoffenheim-Fan ist, hat mir sogar geschrieben, 10 Hoffenheimer, die am Donnerstag schon ran mussten, drücken 11 Berliner ohne Doppelbelastung in die eigene Hälfte. Unfassbar. Und das ist eigentlich tatsächlich das Wichtige, was wir positiv aus dem Spiel herausziehen können, dass das Union Berlin trotzdem quasi versucht hat, weiterhin das Spiel zu zerstören. Und wir entscheiden uns ja dann, also wir schießen ja dann das Tor von Dabur, wo wir auch eben schon gesagt haben, das macht nicht jeder Stürmer so.
Sehr schöner Haken, ja.
War super, eine super Leistung. Adamian wird dich freuen, hat die Vorlage gegeben. Der kommt jetzt auch immer weiter in den Kreis der Einwechselspieler und vielleicht auch mal in die Startaufstellung. Und dann gab es ja dann eben die Entscheidung von Sebastian Hoeneß, wo wir dann geschrieben haben, das war sehr Nagelsmann-like, dass er trotzdem auf Sieg gehen wollte mit seinen Einwechslungen.
Absolut.
Und ich habe dir dann was geschrieben. Und ich habe tatsächlich gesagt, weil Klaus kam ja dann auch noch, ich habe gesagt, beim Stand von 1-1, es geht überhaupt keine Gefahr von Union Berlin aus. Die haben überhaupt keinen Bock, Fußball zu spielen. Wir sind gerade so gut drin. Und da habe ich was gesagt zu dir. Egal, wie das Spiel ausgehen wird, ich werde Sebastian Hoeneß für diese Entscheidung, offensiv zu wechseln, danach verteidigen, weil da sei wirklich mal auf diesen einen Punkt geschissen. Und wir haben es versucht, es ging dann in die Hose,
genau.
Aber ich werde ihn trotzdem deshalb nicht in die Pfanne hauen, dass er quasi den Fehler gemacht, den Julian Nagelsmann ganz oft gemacht hat.
Eben, das ist ja so der Nagelsmann-Signature-Move, auch gerne mal, auch oft nicht, aber auch gerne mal Punkte zu verschenken und dann auf den einen Punkt zu scheißen, sage ich mal, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Und das hat im Prinzip Hoeneß, sagen wir mal, clever gemacht, weil, ich weiß, dass das ein bisschen arrogant klingt, es wäre durchaus möglich gewesen. Union Berlin hat nicht die gute Figur gemacht. Ich weiß, über Spielverlauf gesehen hatten die schon einige Torchancen, was auch sicherlich daran lag, dass wir natürlich ein Lazarett haben, nicht so eingespielt sind, aber ich hatte trotz des Ein-Mann-Unterzahls überhaupt keine Bedenken, dass wir jetzt hinten reingedrückt werden. Das wurden wir ja auch nicht. Das waren halt Kontertore. Aber wie gesagt, ich bin da ganz deiner Meinung.
Ja. Und wie es dann natürlich dann am Ende ausgegangen ist, dann haben wir schon so ein bisschen aus dem Nichts, sondern in der 85. Minute tatsächlich dann noch das 2:1 bekommen für Union Berlin.
Ja.
Wo ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der DFB sich jetzt dafür entschieden hat, dass das Tor Poyampalo kriegt oder dass es Olli Baumann zugesprochen wird, das Eigentor. Aber selbst wenn, es war auf gar keinen Fall ein Eigentor. Also kann schon einer sein, aber Olli Baumann hat keine Schuld daran.
Nee, auf keinen Fall. Und einfach ein bisschen schade. Das haben wir ganz gut mitgespielt. Insbesondere dafür, dass wir zu 10 sind. Und dann einfach die Abwehrreihe einen Tick zu spät rausgerückt. Akpo Guma verliert Poyampalo. Und dann, ja, das war's dann. Wir sind dann nochmal super offensiv geblieben, um vielleicht noch das Remis zu machen. Und dann halt das Kontertor zum 1:3. Ist dann aber im Endeffekt auch wirklich Wurst. Ne? Ob jetzt 1:3, 1:2. Hauptsache,
man kann
alles versucht. Und das finde ich wirklich auch sehr sympathisch.
Man kann die Tore 2:1 und 3:1 dann eigentlich darunter abhaken. Das waren individuelle Tore von Max Kruse. Egal, ob jetzt ein Poyampalo oder ein Teuchert reingestolpert hat. Es waren Max Kruse-Tore, weil der Pass von Max Kruse auf Poyampalo war unfassbar. Auch wenn Poyampalo natürlich viel zu viel Platz hat, aber wir waren in Unterzahl. Und auch das Tor natürlich von Teuchert. Das war auch Max Kruses Laufweg, der da super auf die Mittellinie geachtet hat. Also man kann eigentlich sagen, Max Kruse ist der einzige Spieler im Kader von Union Berlin, der fußballerisch der TSG auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Ansonsten sind da eigentlich fast nur Zerstörer drin, was jetzt gar nicht arrogant klingen soll. Das ist halt das Spiel von Union Berlin. Das wird auch dieses Jahr wieder klappen. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht absteigen werden.
Ich auch, ja.
Aber dieser Platz, den Max Kruse dann eben hatte, dadurch, dass wir so offensiv standen und eben auf das Tor gehen wollten und ein Mann weniger waren, hat dann eben für einen Max Kruse, weil das ist einfach ein klasse Fußballer, das wissen wir alle, gereicht, um dann eben noch die zwei Tore vorzulegen. Ja, und damit müssen wir einfach leben. Damit müssen wir leben, dass das Spiel dann so ausgegangen ist, weil die rote Karte hat das Spiel einfach extrem verändert. Und die Doppelbelastung ist wirklich nicht zu unterschätzen. Man sieht es jetzt wieder, wir haben am Montag gespielt, wir spielen am Donnerstag, wir spielen am Sonntag. Es ist wirklich krass, also jetzt wissen wir so langsam mal, wie sich die Engländer fühlen.
Ja, und es ist einfach, also es ist gar keine Kritik, aber es ist einfach viel Fußball. Also es ist einfach viel, viele Spiele. Wir haben irgendwann mal sogar, das gebe ich ganz offen zu, ein Spiel quasi vergessen auf dem Zettel vorläufig. Ne? Einfach weil wir gar nicht dachten, dass man in einer Folge über drei Spiele sprechen könnte. Vielleicht noch durch einfach die letzte Saison. Ich weiß es nicht genau. Aber tatsächlich geht es morgen auch schon wieder weiter gegen Liberec. Und da wird sich so ein bisschen zeigen, ob es dabei bleibt, dass wir, naja, in der Liga weiterhin uns recht mittelmäßig präsentieren. Zumindest was die Ergebnisse betrifft. Spielerisch fand ich das über weite Teile völlig in Ordnung und wieder in der Europa League glänzen. Gleichzeitig, ich weiß, gerade so ein Team wie Slovan Liberec ist höchstwahrscheinlich nicht Bundesliga-tauglich. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß nicht, Jonas, hast du irgendwelche Infos zu Slovan Liberec gerade parat? Ich habe ein bisschen recherchiert, aber auch nur knapp.
Die einzige Info, die ich parat habe, ist, dass ich keine Sau kenne.
Ja, also klar, man guckt da mal so auf transfermarkt.de, vielleicht auch ein interessanter Fakt, der Kader ist tatsächlich 13 Millionen Euro wert. Das ist natürlich gar nichts. Wir wissen, und das sage ich auch nochmal an dieser Stelle, sicherlich ist die tschechische Liga ein wenig underrated, ein wenig unterbewertet, aber die Größenordnungen werden schon ungefähr passen. Während eben unser Kader 224 Millionen wert ist. Also mal gucken, da finde ich hier einen Spieler. Christoph Baumgartner ist genauso viel wert wie der ganze Kader von Liberec. Was jetzt nicht heißt, dass wir mit einem 4-0 rechnen müssen. Ganz und gar nicht. So funktioniert Fußball nicht. Gleichzeitig, und das hat, glaube ich, auch Sebastian Hoeneß in der PK klar gemacht, es ist jetzt 17.20 Uhr ungefähr. Wir haben diese Folge gestartet, direkt nach der PK. Und auch Hoeneß will trotz dieses großen Lazaretts, über das wir jetzt noch vielleicht nochmal kurz reden können, definitiv die 3 Punkte haben.
Und da muss ich auch sagen, auch trotz der Doppelbelastung und auch wenn natürlich Europa League seine eigenen Regeln hat, dass jedes Spiel da schwer ist, will ich dieses Mal quasi so unfair der Mannschaft gegenüber sein und will sagen, ich will mit 9 Punkten reinstarten. Also ich hätte nicht erwartet.
Hoeneß auch, ja.
Ja, ich hätte nicht erwartet unbedingt, dass wir jetzt mit 6 Punkten reinstarten. Also 4 hätten vielleicht auch gereicht. Wenn man irgendwie gegen Roter Stern vielleicht nur ein Unentschieden holt, wäre ich jetzt auch nicht umgekippt. Aber Liberec, trotz aller Doppelbelastung, trotz dem Lazarett, Liberec ist für mich ein Pflichtsieg. Und wenn es dann eben darin mündet, dass wir mit 9 Punkten reinstarten, dann muss ich dieses Mal sagen, verlange ich das auch klipp und klar. Also da wäre ich morgen tatsächlich enttäuscht, auch wenn natürlich 7 Punkte in die Europa League reingestartet auch super wäre. Aber ich möchte morgen Abend da sitzen mit 9 Punkten. Aber ich möchte morgen Abend da sitzen mit 9 Punkten. Und was dazu kommt, wir haben jetzt die Chance, dadurch, dass Liberec der vermeintlich schwächste Gegner ist und wir damit perfekt reinstarten können in die Europa League, dadurch bekommen wir die Chance, was noch wichtig sein wird, vielleicht mal den 5. und den 6. Spieltag in der Europa League mal nicht hundertprozentig angehen zu müssen mit allen möglichen Stammkräften. Und das ist Luxus.
Das ist wirklich Luxus und ist auch wichtig bezüglich der Belastungssteuerung. Das hat Sebastian Hoeneß auch, finde ich, ziemlich klar angedeutet, gerade in der PK, dass das vielleicht so der Hintergedanke sein könnte. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ich bin wirklich kein Mathe-Ass und habe da andere Talente, sind wir durch mit 9 Punkten oder ist das jetzt, habe ich das völlig falsch verstanden? Das kann fast nicht sein, aber so klang es für mich.
Ja, wie genau das jetzt da ist, ob man dann, es sind ja danach noch 3 Spieltage.
Eben.
Da müsste ich jetzt wirklich nochmal den Taschenrechner rausholen, aber sagen wir mal, es gibt bestimmt irgendeine Konstellation, wie man mit 9 Punkten auch rausfliegen könnte.
Wahrscheinlich rechnerisch wäre es durchaus möglich, aber wahrscheinlich sind 9 Punkte schon, ja, ich sehe gerade hier nochmal die Tabelle, rausfliegen könnte man wohl schon noch, aber es ist dann wirklich ultra unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen rechne ich da auf jeden Fall morgen dann gar nicht mal zwingend jetzt mit einem überragenden Spiel. Also man darf unserer Mannschaft schon die Mehrfachbelastung anmerken. So ist es nicht. Aber ich erwarte dann schon, dass man merkt, dass wir die Bundesligamannschaft sind, dass wir souverän auftreten, dass wir den Ball haben, dass wir hinten nichts zulassen und dass wir auch Torchancen generieren. Und dass wir dann auch mal clever, wie wir in der Europa League auch gewohnt sind, vielleicht auch mal ein 1-2-0 über die Zeit bringen. Und dann bin ich da wirklich frohen Mutes, dass wir da morgen Abend mit 9 Punkten in die Europa League gestartet sind.
Ja, ganz genau. Das trifft es, glaube ich, wirklich gut. Was jetzt spannend ist, das ist, glaube ich, eine wirklich sehr schwierige Frage und deswegen möchte ich sie dir gerade stellen. Wie spielen wir denn morgen? Versuch doch mal eine Aufstellung zu basteln.
Okay. Und
vielleicht noch kurz an unsere Hörer, die jetzt nicht ganz im Bilde sind. Das Lazarett ist langsam wirklich groß. Ne? Deswegen ist es auch ein bisschen lustig, weil einerseits muss man jetzt bei der Aufstellung Kreativität beweisen. Andererseits stellen sich manche Positionen auch fast von selbst auf. Und manche Spieler müssen auch geschont werden, wo es dann auch schwierig ist zu sagen, wer könnte das jetzt sein?
Was halt echt schwer, also man hat noch mal ganz kurz gegen Union Berlin, hast du das auch so gesehen, dass Sessegnon tatsächlich kurze Zeit dann oder die zweite Halbzeit Innenverteidiger gespielt hat?
Wir haben meiner Ansicht nach quasi Dreierkette gespielt und keine richtigen Außenverteidiger mehr, ja. Und Sessegnon war sozusagen LIV, linker Innenverteidiger.
Ja, und Sko war dann quasi LAV.
Und ist quasi nicht mehr mit nach hinten gegangen, weil wir eben unbedingt noch das Tor wollten, ja.
Ja, okay. Ich überlege mir jetzt mal einfach mal kurz, ich hau jetzt spontane Aufstellung raus. Also ich sag mal einfach, weil Posch ausfällt, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir quasi einfach einen anderen Innenverteidiger reinwerfen mit Nordfeld oder mit Bogarde, sondern ich sag, wir spielen ganz einfach Viererkette mit Rudi rechts, Vogt Akpoguma in der Innenverteidigung und Sko links.
Okay.
Dann spielen wir mit Samaseku, Grilic und Gacinovic. Ja, Samaseku, Grilic, Gacinovic, Baumgartner auf der 10 und vorne drin Dabur und Bebu.
Ja, das ist ein spannender Tipp, genau. Was man auf jeden Fall nochmal kurz erwähnen könnte, ist eben, auf keinen Fall spielen werden Stefan Posch, Benjamin Hübner, Kasim Adams, Ermin Bicacic, Kostas Stafelidis, Pavel Kaderabek, Dennis Geiger, Robert Sko und André. Nee, stimmt gar nicht. Robert Sko wird fit sein.
Genau.
Ist nur für die Bundesliga gesperrt. Robert Sko wird spielen, denke ich. Und André Kramaric fällt auch aus. Also unsere Corona- bzw. Quarantänefälle sind zwar alle wieder fit, aber sollen langsam herangeführt werden. Kann, glaube ich, jeder verstehen nach dieser langen Trainingspause. Ist natürlich trotzdem schade. Denn ich habe gerade gesehen, warum ich das gefragt habe. Erstens, weil es gar nicht so viele Optionen gibt und weil ich eine interessante Prediction sozusagen auf sport.de gesehen habe, die ich mir auch gar nicht so schlecht vorstellen könnte. Oder zumindest in Teilen. Sie gehen nämlich tatsächlich von folgender Aufstellung aus. Baumann, Rudi, Nordfight, Akpoguma, Sko. Dann im Mittelfeld Baumgartner, Grilic, Samaseku, Gacinovic und vorne drin Bebu und Adamian. Das wäre natürlich schon recht experimentell, ehrlich gesagt.
Und Vogt kriegt eine Pause.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Gleichzeitig muss man sagen, Vogt hat ja bisher immer gespielt.
Aber, also, ich weiß nicht, auf was für Fakten die Aufstellung jetzt beruht. Ich werde mich dafür entschuldigen, wenn wir morgen tatsächlich genauso spielen. Aber das schließe ich aus.
Ja, überrascht mich auch. Ich wollte eben, daher kam meine Frage eben, ausgehend von dieser ungewöhnlichen Aufstellung von Sport.de, die ja zu NTV gehören, also zumindest mal genug Geld hätten zum Recherchieren, wenn sie denn wollten. Ja. Aber wir wissen ja selbst vom Kicker, dass da manchmal Rate mal nach Rosenthal betrieben wird.
Ja, weil ganz kurz, um meine Aufstellung kurz zu erklären, meine Denkweise war einfach nur, ich denke nicht eben, dass Nordfight oder Bogarde reinrücken werden. Ich denke dann, dass wir einfach auf Viererkette gehen. Habe mich dann dafür entschieden, dass Sessegnon eine Pause bekommt und Sko von Anfang an spielt als Linksverteidiger. Dann, weil Rudi dann quasi nicht mehr auf der 8 spielt oder beziehungsweise Geiger ausfällt, rutscht dann Gacinovic rein. Und was ganz interessant war, vorne gehe ich nicht davon aus, dass Belfodil wieder spielt, weil ich ihn tatsächlich als relativ schwach empfunden habe die letzten Spiele. Und habe dann überlegt, das war eine sehr spannende Überlegung gerade für mich, ob ich Bebu oder Adamian reinschmeißen würde. Und ich glaube tatsächlich, dass Bebu von Anfang an spielt und Adamian eingewechselt wird.
Ja, aber das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass man da so ein bisschen experimentiert und auch gar nicht, ich sehe das gar nicht als Risiko, Leute, wie Bebu oder Adamian reinzuschmeißen, gerade gegen solche Clubs und gerade mit ihrem temporeichen, wilden Spielstil, sag ich mal. Also ja, würde ich gerne sehen. Natürlich würde es mich auch freuen. Keine Ahnung, ob es taktisch passt, wieder Joao Klaus zu sehen. Vielleicht wieder ab der 70. oder so.
Aber vielleicht kriegt er mal sein Startelf-Debüt, man weiß es nicht.
Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, gerade nochmal Bezug nimmt auf die PK, dass das schon wichtig ist für Sebastian Hoeneß, dass er eben aber auch was probieren muss. Wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ich bin mir irgendwie sehr sicher, dass Mijat Gacinovic spielen wird. Der hat noch nicht so viel Einsatzzeit, ist aber dennoch relativ gut im Tritt so langsam und ist, glaube ich, auch im Mittelfeld ein passender Spieler, der gegen so einen Club passen kann.
Ja, ja. Und auch Baumgartner würdest du auch mitgehen, dass Baumgartner morgen wieder von Anfang an spielt.
Genau, der wurde ja wahrscheinlich geschont, nehme ich an, und kam dann später rein, deswegen dürfte er die Luft haben. Um zu beginnen. Ja, wäre naheliegend.
Ja, und dass Rudi wieder Rechtsverteidiger spielt, ist eigentlich die einzig logische Alternative, da ja Brennett gar nicht zum europäischen Kader gehört und Kaderabek ja nicht im Kader steht. Das Einzige, richtig, was theoretisch wieder sein könnte, ist, dass Sko wieder Rechtsverteidiger spielt und Sessegnon Linksverteidiger und Rudi deshalb auf die 8 rutscht. Kann natürlich sein.
Ja, das kann durchaus sein. Die Frage ist eben, will man die wirklich alle jetzt so viele Kilometer und Minuten abspulen lassen? Könnte man natürlich machen, wenn man weiß, dass Kaderabek für Sonntag wieder eine realistische Option ist. Falls ja, nicht, ist das, glaube ich, keine Option, weil dann zu riskant ist, dass eben am Sonntag wirklich große Probleme auftauchen.
Ja, ja.
Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Bogarde wäre natürlich theoretisch auch eine Option, ist natürlich, da muss man ganz ehrlich sein, ziemlich unerfahren. Hat noch keine Minute unter Hoeneß bestritten, meines Wissens nach. Und wurde jetzt auch im letzten Spiel quasi aus dem Kader, ja, verbannt will ich jetzt nicht sagen, aber durch Howie Nordfight ersetzt, der jetzt zum ersten Mal wieder im Kader stand. bin mir nicht sicher, ob er wirklich eingesetzt wird. Aber eine Option wäre er sicherlich gerade bei dieser angespannten Personalsituation.
Aber ich bin mir einfach sicher, dass zum Beispiel ein Sko spielen wird.
Ja.
Dann wird die Denkweise einfach sein, er wird spielen und lieber Sessegnon wird mal eine Pause bekommen, vielleicht von Anfang an, oder jemand anderes. Einfach aus dem Grund, dass er ja am Sonntag dann eine Pause bekommt.
Klar, Sko bekommt die Zwangspause, kann da regenerieren, deswegen wäre das völlig logisch, das so zu machen.
Genau. Also wir freuen uns auf morgen. Ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung. Ich gehe davon aus, dass man da, dass Sebastian Hoeneß da einige Szenarien im Kopf hat und sich dann für eine entscheiden wird, was auf jeden Fall spannend zu beobachten wird. Und wir freuen uns aufs Spiel. Dann können wir jetzt noch einen kleinen Ausblick auf das Spiel am Sonntag gegen Wolfsburg geben, auch wenn es da natürlich nicht viel zu sagen gibt, bevor jetzt eben das Spiel abgewartet wird gegen Liberec. Wir können da einfach nicht weit in die Zukunft schauen, weil die Pressekonferenz gegen Wolfsburg ja erst dann am Samstag sein wird.
Vielleicht am Freitag, aber wahrscheinlich auch möglicherweise auch erst am Samstag, genau.
Und wir wissen zum Beispiel auch nicht, verletzt sich morgen jemand? Das heißt, das TSG-Leben ist momentan einfach sehr schnelllebig. Wir können auch nicht wissen, ob am Sonntag ein Kramaric, ein Kaderabek, ein Nuhu wieder eine Alternative sind, was natürlich das komplette Spiel verändern würde. Das heißt, viel können wir zu dem Spiel gegen Wolfsburg nicht sagen.
Ja, an alle TSG-Fans, es würde sicherlich Sinn machen, mal ein Stoßgebet in Fußballgott zu senden, dass da vielleicht wieder einer mit dabei wäre. Gar nicht mal unbedingt, weil die spielerisch so wichtig sind. Sind sie natürlich auch. Aber so langsam eben auch, um die Personalsituation ein bisschen zu entspannen. Gerade auch, natürlich Kramaric steht spielerisch über allen, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da noch am ehesten rotieren können. Ich das Gefühl habe, dass der Bur ganz gut drin ist, dass Belfodil vielleicht seinen Bann gebrochen hat durch das Tor. Aber gerade so ein Kaderabek würde jetzt wirklich die Situation sehr entspannen, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu 100% zu, dass wir da hoffen können, dass da wieder Leute dazustoßen. Und was wir auch noch sagen können, ich habe das Gefühl, dass wir auch gegen Wolfsburg vielleicht kein Torspektakel erleben werden, weil, wenn man sich so ein bisschen Wolfsburg anguckt,
ja.
Die haben, weißt du, wie viele Spiele Wolfsburg bis jetzt verloren hat?
Keins.
Richtig, keins. Weißt du, wie viele sie gewonnen haben?
Also Wolfsburg ist ja unter Glasner schon immer so eine Unentschieden-Mannschaft gewesen, habe ich das Gefühl.
Du sagst es. Sie haben ein Spiel gewonnen, keins verloren und einfach fucking 5 Unentschieden von 6 Spielen.
Und auch generell einfach nicht so torgefährlich, der VfL.
Ja, trotz Weghorst, der ja ein super Stoßstürmer da vorne ist.
Ohne Frage.
Ich habe sogar Anfang des Jahres ein Interview im Kicker gelesen, ein sehr langes, von Wout Weghorst, der ja auch lange mit einem Wechsel zu Tottenham in Verbindung gebracht wurde, der auch tatsächlich Anfang des Jahres schon den Spielstil von Wolfsburg kritisiert hat, dass er einfach nicht oft genug gefüttert wird. Und da stimme ich ihm zu 100% zu. Da gab es auf jeden Fall schon bessere Zeiten für einen Stoßstürmer beim VfL Wolfsburg. Also da wird eher erstmal geguckt, dass man hinten gut steht. Und deswegen können wir uns da auch darauf einstellen, dass vielleicht Wolfsburg auch vielleicht mit einem Unentschieden zufrieden sein wird oder dass da einfach nicht mehr rausspringen könnte.
Ja, Wolfsburg ist natürlich frischer. Ich würde sagen, dass sich die beiden Kader nicht viel geben, gerade eben, weil wir jetzt auch nicht alle zur Verfügung haben werden. Da ist, glaube ich, sind keine großen Unterschiede erkennbar. Und was auch noch dazu kommt, beide Teams sind recht mittelmäßig reingekommen in die Saison. Also Tabellennachbarn, ich glaube Wolfsburg hat ein Pünktchen mehr, aber ich glaube beide können nicht total zufrieden sein mit der bisherigen Ausbeute und ja, ich hoffe einfach, dass es dann auch in der Bundesliga wieder klappt, aber es wird sicherlich kein leichtes Spiel. Wolfsburg ist ja vielleicht auch nochmal als Anmerkung schwer in die Saison reingekommen, ist ja sehr überraschend gegen AEK Athen ausgeschieden in der Euroleague Quali und ja, seitdem läuft es halt so mittel, ne?
Was natürlich jetzt am Sonntag ein kleiner Vorteil sein könnte, dass sie jetzt keine Europa League spielen. Muss man
genau.
Natürlich
ganz ja, das ist aber das deswegen auch sehr schwierig, diese Voraussage. Ein Sieg morgen könnte uns pushen, während Wolfsburg eben weniger Erfolgserlebnisse hat. Wir haben eben immerhin, dass wir positiv auf die Europa League blicken können. Gleichzeitig wird Wolfsburg auf jeden Fall die frischeren Beine haben. Deswegen, das ist ehrlich gesagt alles, was ich dazu sagen kann. Und das ist eben, dass ich auf keinen Fall mit einem klaren Sieg rechne, ehrlich gesagt.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr schwer vorauszusehen ist.
Genau, aber umso gespannter bin ich wirklich auf das morgige Spiel gegen Liberec. Ist ja auch immer spannend, irgendwie neue Teams kennenzulernen und auch immer noch so ein besonderer Kitzel dann doch in der Europa League, auch wenn es wieder ohne Zuschauer sein wird. Also ich hoffe und glaube auch an 3 Spiele und 3 Punkte und ja, bedanke mich bei euch fürs Einschalten heute.
Ja, ihr könnt sehr gerne jetzt ja noch nach dieser Folge, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Alex-Stolz-Folge anhören. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und viel Spaß beim Spiel gegen Liberec. Ciao, macht's gut.
Ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de